Jetzt müssen wir erst noch hier einverstanden sein, damit. Meeting verlassen drücke ich jetzt erstmal.
Das wird das Intro, Bene. Ciao.
Ich muss ja sagen, ich habe diese Stimme von Bene einfach vermisst. Diese ruhige, gelassene.
Gut, das freut mich, Andreas. Aber ich hoffe, du hast nicht nur meine Stimme vermisst, sondern auch mich selbst. Ja? Also mehr als meine Stimme. Aber ich nehme es schon mal als Kompliment. Das freut mich ja schon mal.
Ja, herzlich willkommen, Leute, zu dieser neuen Runde, zum neuen Format DeFi-Chain Roundtable. Mit dabei Bene, Andreas und Kügi. Einer sogar im DeFighter-Shirt. Wer ihn findet, hat gewonnen. Viel Spaß an die Audio-Hörer. Nee, wie geht's euch, Jungs? Alles klar?
Jetzt will niemand anfangen, ist ja klar. So, dann springe ich einfach mal rein. Also natürlich ist bei mir alles klar. Wie sollte es auch nicht alles klar sein bei dieser Kombination, die hier heute zusammen ist? Daher, mir geht's wunderbar. Wie geht's euch, Jungs?
Oh, ich bin ziemlich müde. Die letzten Nächte waren alle ein bisschen kurz mit so einem kleinen Blas, was gerade mal jetzt, wie alt ist er jetzt? 19 Tage?
Verrückt.
Ja. Nimm es mir nicht übel, wenn ich vielleicht gleich auf dem Stuhl falle oder so.
Wir schalten mal das Audio weg, das geht schon. Ne?
Ja, perfekt. Nee, ich bin echt, ja, ich finde es cool, dass es geklappt hat heute. Das Feedback war ja ich habe ja mit Kügi schon ein Video gemacht, wo das Feedback relativ positiv war. Leute haben sich mehr in die Richtung gewünscht. Einfach sowas, wo wir ein bisschen drauf losreden. Wie gesagt, wir haben jetzt kein Skript. Ich weiß, wir wissen alle nicht, was heute hierbei rauskommt, wie lange das geht, um was wir reden und keine Ahnung was. Wir sind gerade frisch aus dem Twitter-Space alle raus und jetzt sitzen wir hier. Ich sitze in meinem Keller, ihr sitzt in eurem Büro und wir schauen mal, was heute bei rumkommt. Ja, ich würde sagen, wir können mal ein bisschen reinstarten. Ich würde sagen, wir fangen ein bisschen mit dem Sentiment an. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt so in den letzten Wochen. Ich habe auch den Eindruck gehabt, Ben hat es vorhin im Space schon gesagt, ja, irgendwie kaum kritische Stimmen irgendwie im Space und in den letzten Wochen war wenig los. Wie seht ihr das? Also ich finde das genauso. Ich glaube, der Fokus rückt immer mehr weg von dem D-Token-System, DUSD-Problem, sage ich mal, immer weiter hin zum Defi-Meta-Chain. Die Leute sind irgendwie mit der Einstellung jetzt rein, ja, wir warten jetzt mal auf DMC. So ist irgendwie die Einstellung gerade. Wie seht ihr das?
Ich sehe es ganz genauso. Ich habe nur Angst, dass die Leute enttäuscht sind, wenn das Mainnet gelauncht wird und erstmal nichts passiert. Weil das dauert halt noch, bis die ganzen Applikationen kommen, bis da Fahrt drauf kommt. Und es muss ja immer noch irgendwie dann auch Kapital erstmal reinfließen. Das Vertrauen muss da sein. Aber ich finde das Sentiment an sich jetzt gerade wirklich gut. Dieses Abwarten, Ruhe und vor allem Ruhe reinbringen, das tut dem Ganzen einfach gerade mal gut.
Ja, absolut. Also, wie seht Kügi, Bene? Wenn Bene bist ja auch mehr in der Community ein bisschen aktiv, sage ich mal, was das Ganze angeht.
Ja, also ich habe mich ja so ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben, über die letzten Twitter-Spaces, wo dann kritische Stimmen kamen. Und ich habe mich gar nicht darüber aufgeregt, dass das Kritik kommt. Das finde ich ja okay. Aber der Tenor war so ein bisschen, ja, dann müsst ihr euch eben gut überlegen, ob ihr so weitermachen wollt oder nicht. Wo ich dann dachte, hey, muss ich es jetzt alleine retten oder müssen wir das jetzt alleine retten? Dann tu doch selber was, wenn du ein Problem damit hast, wie die Situation gerade ist. Dann überleg doch selber mal ein bisschen mit. Und das fand ich so ein bisschen schwierig, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil man möchte ja mit Kritik auch wertschätzend umgehen, aber das war so ein bisschen, dann müsst ihr eben. Und dann dachte ich, ja, wer ist ihr? Macht doch selber. Ne? Und wenn man aber dann selbst macht, und ich glaube, Kügi, du kannst es gut teilen, dann ist es aber auch manchmal schwer, weil man macht dann und tut dann. Und ich meine, bei meinem CFP ist ja auch so, wir sind von einem ganz anderen Sentiment eigentlich ausgegangen, auch von einem ganz anderen Preis, den wir bis dahin haben. Wir dachten, okay, das dreht dann alles eben wieder ins Positive und dann haben wir dieses Sponsoring und dann geben wir da Vollgas und alles. Und es ist halt alles nicht so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es ist halt manchmal dann unglaublich schwer und man wird dann auch für Sachen verantwortlich gemacht, wo man eben denkt, wie bin ich da überhaupt reingeraten? So, ich wollte was Gutes tun für die Community und auf einmal kommt da Hate oder sonst irgendwas oder scharfe Kritik. Also es war wirklich manchmal schwierig in letzter Zeit, aber ich habe das Gefühl, entweder sind die Leute einfach gegangen mittlerweile und die sagen, okay, ich bin einfach raus jetzt, so hat es die letzten negativen Leute noch rausgespült, oder es ist so eine Gleichgültigkeit mittlerweile da und die Leute schauen nicht mehr so viel aufs Portfolio, gehen eher raus jetzt bei den Temperaturen und sagen dann, ja komm, ich schaue erst wieder ein paar Monaten drauf. Also das ist so ein bisschen so das, was ich wahrnehme. Und bei mir persönlich, ich hatte auch einen kleinen Durchhänger, muss ich sagen, aber mich hat Jellyverse wieder ja, so ein bisschen positiver auf das Ganze blicken lassen, weil ich glaube, die Jungs, Santiago und Ben, mit denen ich beiden viel zu tun habe durch das NFC-Ding, die haben es einfach drauf. Ne? Und ich glaube, da kommt echt was Großes auf uns zu. Und das hat mich wieder ein bisschen positiver gemacht und lässt mich positiv in die Zukunft blicken. Klar, Andreas hat recht, man darf jetzt nicht gleich alles überschätzen am Anfang, aber bin eigentlich ganz guter Dinge momentan. Kügi, wie sieht's bei dir aus?
Ja, also sind jetzt so viele Punkte zu beantworten. Also das eine, ich bin voll bei dir, das war jetzt nicht die letzte ein, zwei Wochen, sondern davor. Bevor ich mit Belly das Video gehabt habe, da habe ich für mich auch dieses, ich gehe nicht mehr auf Leute ein, nicht konstruktive Kritik machen. Also das ist etwas, was ich in dem Bärenmarkt wirklich gelernt habe, zu sagen, ja, Kritik, absolut. Sozusagen, was ist schlecht, was kann man verbessern, an was kann man arbeiten, wie schaut es aus generell, welche Probleme haben wir dann und wie gehen wir mit den, welche Lösungen haben wir? Aber das ist das, was ich so gelernt habe, es gibt so viel unkonstruktive Kritik, wo einfach nur ein, alles ist scheiße, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, du bist schuld an dem, du bist schuld an dem, du bist schuld an dem. Ohne irgendeinen, wie kann man es besser machen? Also das, so dann, ihr müsst da was machen, ihr müsst das, der DSD muss auf 1, der Preis muss rauf, ihr müsst eigentlich das, ihr müsst eigentlich das, ihr müsst sich um das kümmern. Und sein, und wie? Ja, überlegt euch was. Und das ist so das, wo ich für mich echt dieses, ich bin inzwischen, dass ich null reagiere auf diese ganze, also unkonstruktive Kritik. Sobald irgendwie ein, der Future Swap ist nicht optimal, man könnte doch das so und so verbessern, um die und die Probleme zu lösen. Ja, wunderbar, diskutieren wir drüber, schauen wir uns das an. Gell? Und das ist etwas, was ich auch extrem lernen habe müssen, in dem, und auch dann sozusagen jetzt extrem hart durchziehe, weil ich sage, okay, nicht konstruktive Kritik wird einfach aus von mir großteils einfach ignoriert, weil sonst haltet es nicht durch. Und ja, eben so wie du sagst, sobald ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit bist und dort am Bärenmarkt, holla die Waldfee, also da geht's ab. Ja. Ja. Aber also ich glaube, das kann sich auch niemand wirklich, also die meisten sagen dann, ja, in der Öffentlichkeit kriegt man halt ein bisschen was ab, aber ich glaube, das kann sich niemand wirklich vorstellen, was du abkriegst, wenn du so ein bisschen präsenter bist und auch dann die Sachen nicht funktionieren. Also das ist ja dieses, wenn alles gut geht, oh, wunderbar, geil, und da gibt es halt ein paar Hater, aber wenn die Preise runtergehen, ist das ja Katastrophe. Ja. Aber ich glaube, also ich bin voll bei euch, es ist jetzt die letzten zwei Wochen oder halt jetzt, ja, die letzte Zeit deutlich ruhiger geworden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das am Preis liegt oder ob der Preis sich beruhigt hat, weil es ruhiger geworden ist. Aber man sieht es ja so schön, es ist jetzt, wir sind fast flach, also leicht fallend. Also es hat diesen Earn-Drop noch gegeben mit gegen Bitcoin von Cake. Aber sonst sind wir ja gegen Bitcoin fast flach. Jetzt steigen wir gerade wieder ein bisschen gegen Bitcoin. Also im Vergleich zu den letzten Altcoins haben wir uns ja massiv gehalten gerade. Die USD steigt leicht, da sind die ganzen USD-Verkäufer, das sind die USD-Verkäufer, die gehen massiv runter, also es verkauft ja fast niemand mehr. Also es ist wirklich irgendwie, es fühlt sich, ich bin fast eher bei dem Gefühl, es fühlt sich nach Resignation an. Also es ist wirklich diesen kompletten Bärenmarkt-Ding, wo die Panik ist vorbei, dieses, oh mein Gott, es geht auf Null, ist vorbei. Wir sind auf dem, ja, mei, nö. Also, es gibt die, die bauen, es gibt die, die positiv sind, es gibt die, die sagen, ja, okay, ich will Bärenmarkt und wir schauen nicht, was wir daraus machen und wir warten auf, sozusagen, wir arbeiten dran und arbeiten an den EMC und allem drum und dran, die bisher immer bullisch waren und an dem bleiben. Und es gibt die, die halt gesagt haben, es geht alles auf Null und das ist alles scheiße. Und die jetzt aufhören zu jammern und aufhören zu verkaufen, sondern zu sagen, okay, entweder bin ich schon raus oder ich warte halt jetzt und ich schaue eh nicht mehr hin. Deswegen braucht ja niemand mehr kritisieren, weil es mich interessiert eh nicht mehr. Also das kommt mir nicht nur bei DFI so vor, das kommt mir generell so vor. Also das war jetzt auch mit den ganzen Klagen von Binance und Coinbase und allem, wo du das Gefühl gehabt hast, in der Twitter-Bubble so wirklich viel Doomsday war gar nicht. Also dieses, wo ich mir denke, vor 6 Monaten, wenn das gewesen war, wären alle auf, oh mein Gott, es geht auf Null, wir sterben alle, das morgen gibt es kein Krypto mehr. Und jetzt war es ein, haha, die Clowns haben eine Klage rausgehauen und haben halt 5 Influencer, haben was drüber geschrieben. Und die anderen waren so ein, du hörst fast nichts mehr. Es ist ein, gibt's hier noch jemanden? Ja, also das ist so, diese komplette Ruhe. Ah, was auch fein ist. Also.
Da kann ich nur sagen, aus einer anderen Community, ich bin ja auch im Cardano-Umfeld relativ viel unterwegs, da kann ich sagen, da ist das eingeschlagen wie eine Bombe. Da ist das so richtig krass eingeschlagen.
Wertpapier-Thematik jetzt.
Wie bitte?
Was genau?
Die Thematik mit der SEC, Gary Gensler und Co., das ist richtig durch die Decke gegangen. Also da hat sich ja sogar Hoskinson zugemeldet und die ganzen bekannten Single-Pool-Operator, die sehr aktiv sind. Also ich sag mal so die Kügis aus der Szene, haben sich da gemeldet. Und das ist ein, da muss ich sagen, das ist ein ganz anderes Sentiment dort aktuell als auf DeFi-Chain. Da sage ich so, okay, die brauchen noch ihre 2-3 Monate, bis diese Resignation da ist, wo wir gerade sind.
Aber die sind auch erwähnt, oder? Die sind ja auch als Security jetzt eingestuft. Ich meine, das trifft natürlich noch einmal anders, wenn es als Security eingestuft wird und dann einmal 30% kocht in einem Tag. Gell? Das tut sicher noch einmal mehr weh. Ja, das
sind einfach andere Emotionen. Sind
wir nicht so groß.
Noch nicht. Nee, also ich muss sagen, generell, also ich meine es auch vollkommen ernst jetzt, also ich habe mir, der Preis ist gerade irgendwie so, ja, natürlich ist es schade, dass der bei 30 Cent ist, aber also mich interessiert der Preis irgendwie gar nicht so, auch was der die nächsten 3 Monate macht oder so. Also auch mich hat es auch das letzte halbe Jahr nicht interessiert. Natürlich, ich finde es wirklich schade, dass das runtergeht und so. Jeder wünscht sich natürlich steigende Kurse, aber ich sehe halt einfach, also mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sehe, diese Wert-Preis-Geschichte immer ein bisschen mehr verstehe, wo der Julian auch immer erzählt und so, wo ich, dass ich sehe einfach, was da alles passiert. Ich sehe, wie die Leute dran arbeiten und was da für riesige Sachen jetzt irgendwie kommen. Jellyverse, jetzt haben wir da Uniswap drauf, jetzt ist das die ganze DMC-Thema, dann gibt's da NFT-Marktplatz, Dex Trading Live, DeFi-Bets, keine Ahnung was. Also es gibt so viele, wo irgendwie passiert. Klar, ich meine, Bene, du hast ja, glaube ich, gemeint, das sind jetzt natürlich nicht die allergrößten Projekte, die da kommen. Es ist aber, glaube ich, ein Anfang und natürlich irgendwo muss man mal anfangen, klein, und es kann man nicht gleich erwarten, dass da so riesige Projekte kommen. Aber sag du mal was dazu.
Ja, ich glaube sowieso, dass mein Part vielleicht auch eher der kritische hier sein wird in diesem Quartett. Und ich stehe nach wie vor zu meinem Wort. Ich glaube, Jellyverse wird krass. Ich glaube, das wird wirklich groß. Aber vom Rest, also jetzt nichts gegen den Maurice und so weiter. Ich weiß, da bauen jetzt viele, und auch nichts gegen den Lars. Nicht, dass jetzt die Leute sich persönlich da beleidigt fühlen von mir. Ich möchte es gar nicht tun, aber ich bin nicht beeindruckt von dem, was bisher sonst kommt. Ich bin absolut nicht beeindruckt davon. Und das kann alles gut sein. Das kann alles groß werden. Und vielleicht verstehe ich es auch nur noch nicht so wirklich. Aber bisher sage ich, ja gut, das sind ein paar Leute aus der Community, die eben jetzt da bauen, aber wen erreichen wir denn sonst außerhalb der Bubble? Kann sein, ich kenne die Leute einfach nicht und ich kriege es einfach nicht mit und auf einmal ist es da und schlägt ein wie eine Bombe. Aber ja, also ehrlich gesagt, bei dem Hype, den das in unserer Bubble hat, außerhalb hat ja eigentlich noch nie jemand von DeFi MetaChain gehört, muss man ehrlicherweise sagen. Also Marketing ist Katastrophe momentan noch. Aber in unserer Bubble war der Hype riesig. Und für das, finde ich, ist bisher recht wenig. Also es war ich natürlich sehr kritisch.
Ja,
jetzt belehrt mich gerne eines Besseren.
Alles gut. Also
jetzt kommt dann Kühni und sagt mal Positives.
Also, erstens, nein. Zu dem Punkt, ich habe ja vorhin auch im Space erzählt, ich habe heute mit dem Dominik, heißt der, ein bisschen geschrieben, der da für den Uniswap verantwortlich ist auf der DMC. Und er hat er ursprünglich den Michael, also DeFi-Chain Info, irgendwie angeschrieben und der hat mich dann weitergeleitet, weil ich diese ganze DMC-Content irgendwie mache. Und der hat auch gemeint, er wird mit mir gern mal drüber reden, weil er auch Klienten hat, die Projekte auf DMC bauen wollen, die nicht im Ökosystem sind und so. Ich weiß jetzt auch nicht genaueres darüber, das machen wir dann im Call. Wie gesagt, das ist aktuell, das hat er mir vor 2-3 Stunden oder erst geschrieben. Gibt es irgendwie Leute, die da auch außerhalb des Ökosystems was drauf bauen wollen. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wer das ist, wie groß das ist und keine Ahnung, wie viel Kapital das anzieht, alles weiß ich noch nicht, aber Interesse ist anscheinend schon mal irgendwie da. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es durch ihn ist oder keine Ahnung, aber anscheinend gibt es trotzdem Leute, die außerhalb kommen. Das ist jetzt,
die interessiert sind, aber ich meine jetzt, also ich habe nichts in der Hand, ich kann nichts sehen,
ja.
Also Interesse kann man nicht sehen, das ist vielleicht was man fühlen kann, aber ich sehe es noch nicht und vielleicht kommst du noch.
Der Punkt ist, ich bin voll bei dir, ich sehe es nur nicht negativ. Nein, was jetzt aus meiner Sicht der Kernpunkt ist. Also warum wir, also man muss es, glaube ich, aus meiner Sicht unterscheiden. Das eine ist der Hype, der bei uns in der Community darüber ist, und den sehe ich jetzt nicht so sehr auf, und da bin ich beim Andreas. In dem Moment, wo Mainnet DMC live geht, ist vielleicht der Hype, der davor kommt, weil was da kommen wird. Aber da wird nicht am ersten Tag, keine Ahnung, 10.000 Transaktionen drüber gehen, können 100.000 neue Leute kommen rein, die die DFI brauchen oder sonst was, gell? sondern um was es da aus meiner Sicht geht, ist, was der Hype, also warum der Hype einerseits berechtigt ist intern, ist einfach diese technische Neuerung. Und das ist, was halt viele verstehen bei uns in der Bubble, was außerhalb niemand versteht, dieses UTXO mit EVM auf der gleichen Chain, nahtlos verbunden, gell? Was da eigentlich technisch groundbreaking passiert. Was jetzt natürlich den internen Wert massiv beeinflusst, aber den Preis kurzfristig einmal nicht. Gell? Also das sind die ersten Schritte gelegt. Gell? Was das jetzt preismäßig auslöst, auf die lange Sicht sicher extremes Potenzial oder mittelfristig, extrem kurzfristig beim Launch noch nicht. Aber deswegen bin ich jetzt auch überhaupt nicht negativ, wenn ich sage, ich hätte ehrlicherweise, also oder man muss es andersrum sehen, das ist immer diese Erwartungshaltung-Thema. Ich hätte nie damit gerechnet, dass am ersten Floppy, wo noch alle wissen, Leute, das wird crashen, das ist komplettes Bleeding Edge, Alpha, das geht alle 3 Tage in die Binsen, dass da Leute sofort hergehen und sagen, Leute, hau mal Pancakes vorbei, wir wollen Gas geben.
Da bin ich
dass
bei dir.
Ja. Dieser Drive von schon nur aus der Community sowas kommt, also ich hätte jetzt damit gerechnet, ehrlicherweise. Ich war Jellyverse auch, das ist auch okay, da kommt schon sowas Großes, keine Frage, gell? Aber ich hätte damit gerechnet, dass bis zum finalen, also eigentlich bis zum Mainnet-Launch, wir intern DeFi-Chain-Bets sehen, die Lottery drauf geht, DC vielleicht anfängt zu entwickeln, aber dass da sozusagen ein paar Leute testen. Ich habe ehrlicherweise mehr Angst gehabt, weil bisher war immer auf Testnet, da muss die Leute motivieren, dass auf Testnet, bitte testet, damit wir da stabile Testergebnisse haben. Gell? Deswegen habe ich eher mit dem gerechnet und habe gesagt, die Tatsache, dass wir jetzt schon solche Riesenprojekte, also eben Banking-Swap, ein Jellyverse schon entwickelt. Wie viel da, ich krieg's ja direkt mit, wo ich gesagt habe, okay, Leute, ich habe den Vorsatz, wer DFI braucht, um irgendwas zu spielen, schreibt's mir an. Und da kommen Unmengen Leute, die einfach sagen, ich will da was, und dann ist ein, ja, ich habe da probiert, das deployen, das funktioniert da noch nicht, ich hab den einen Smart Contract rein, plötzlich schreibt mir einer an, der und der Call bei den Smart Contracts hat das nicht getan, weil ich habe den dekompiliert aus dem von der Chain und habe mir das Ganze angeschaut und probiert. Wenn man denkt, da passiert schon viel, was ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, wodurch sozusagen im Vergleich zu dem, was ich gerechnet habe, was mit Mainnet, also wie die Nachfrage ist, sind wir deutlich höher im Vergleich zu dem. Und dementsprechend bin ich jetzt bullischer drauf, was ich eigentlich wäre. Aus meiner Sicht wäre es gewesen, wir gehen mit Mainnet live, da geht ein bisschen was, dann kommt das Launchpad und dann kommt dieses 100-Millionen-Programm von Cake, dann ziehen wir über Monate da die größeren Projekte von anderen Chains her und dann kommt die Usage, gell? Jetzt wirkt so, als hätten wir die ersten größeren Projekte von anderen Chains, Pancake und so weiter, kurz nach dem Mainnet-Live-Gang, weil die auf Testnet sich schon sozusagen, die stehen dann in der Stadt, und sagen, okay, auf Testnet haben wir das Ganze schon gespielt, 3 Tage nachdem Mainnet-Live ist, sind wir drauf, ja, und dann sind wir da plötzlich da. Und das ist aus meiner Sicht so dieses, ich habe gar nicht die Erwartungshaltung, dass das ist, dass jetzt im ersten Schritt passiert, dass es im ersten Schritt ein ETH-Killer ist und besser ist als alle sonst was. Gell? Wenn wir im ersten Schritt ein stabiles EVM laufen haben, das performancemäßig läuft, das ist das ganze Ding, ist aus meiner Sicht schon wunderbar. In 3 Monaten gibt es dann den nächsten Schritt, dann haben wir das, keine Ahnung, System dort, dann haben wir unsere Standard-Tokens übertragen, dann haben wir die Chains, also die Oracle dort und so weiter. Gell? Und dann geht Schritt für Schritt weiter. Dementsprechend ich ist jetzt nicht negativ, dass ich sage, wir sind noch da und dieses, es sind keine großen Schritte, wo ich sage, allein wenn wir die großen Projekte von anderen Chains, wo ich sage, okay, noch nicht bessere Projekte, aber einfach die gleichen Dinge, wenn wir PancakeSwap drauf haben und so weiter, wenn wir DC, einen NFT-Marktplatz drauf haben, einfach wo man sagt, okay, das gibt es sonst schon, das gibt es jetzt auch bei DeFi-Chain ist günstige Transaktionskosten, du hast das Native DeFi auch dabei, das heißt, du kannst auf MetaMask auf dem Aufbauen bauen, du kannst da bauen, wir ziehen das ran, ist aus meiner Sicht schon ein extremer Schritt. Klar, eben, nicht das, wir sind dann bei $50 dadurch, aber es ist ein extrem großer Schritt dorthin. Und was für mich halt auch so ein blöder Punkt ist, wenn das Ganze so läuft, wie es geplant ist, und das DUSD-Staking mit dem DMC-Launch, also mit dem Hardfork auch reinkommt, haben wir natürlich zwei Punkte, die massiv schießen. Gell? Und das ist das, so Bälle zu dir, sie hat dann auch gemeint, dass der Preis der letzten Woche, hat die letzten Monate nicht interessiert. Ich bin voll bei dir, das ist jetzt genau Bärenmarkt, Preis interessiert mich nicht. Der einzige Punkt, warum mich der Preis die letzten Monate interessiert hat, war, weil der Preis den DUSD so beeinflusst. Und damit war natürlich, wenn man dieses, ja, es ist gerade Bärenmarkt, es geht gerade nach unten, aber es zieht halt den DOSG-Preis mit runter. Ja, und das war das, was für mich immer sein. Das sozusagen sämtliche Maßnahmen, das machst. Fundamental ist es wunderbar. Da, die Nachfrage ist da, die Sachen sind da. Also du ziehst das drauf, die Maßnahmen, es burnt, die Maßnahmen wirken, wie sie sollen eigentlich. Nur der Gesamtsentiment zieht den Preis runter und das Ganze ist eine Katastrophe. Ja. Wo du sagst, das tut halt weh. Das ist nicht fein. Ja. Aber sonst, ja. Und das haben wir jetzt die Chance, dass das mit DLC Staking und DMC Launch, gell, dass das da einfach ein bisschen sich gegenseitig auch wieder hochzieht, gell. Und das dementsprechend, also bin ich bei Bene mit der Kritik, dass es, also Kritik, wir haben noch keine großen Killer sozusagen Applikationen drauf. Aber das ist, für mich ist das ein bisschen sein, wenn ein großer Autohersteller jetzt sagt, wir fangen jetzt an, Elektroautos bauen, erwartest auch nicht, dass das erste Auto, was der Autohersteller baut, gleich, dass der Tesla-Killer ist. Das ist ein, ja, wäre cool, wenn, aber wenn die einfach mal eine stabile Plattform da haben, wo du sagst, okay, das ist ein gut funktionierendes Elektroauto, nicht besser als die anderen, aber gut, ist es ein erster Schritt und dann wird es verbessert. Es ist ja der Mainnet-Launch ist ja nicht das Ende der EVM-Entwicklung auf Etherchain. Es ist der erste Schritt. Und als solcher ein massiver technischer Schritt vorwärts. Und da müssen wir dann schauen, wie man, also wo es dann hin weitergeht. Ja.
Wie siehst du das, Andreas?
Ich finde, ein Punkt, wo ich mich sogar darauf freue, ist die Automatisierung, was ja keine andere Chain so hat. Das ist etwas, wo ich sage, das kommt zwar nicht im ersten Schritt, aber wird kommen. Mega.
Magst du es vielleicht nochmal ganz kurz erklären? Also vielleicht weiß nicht jeder, was mit Automatisierung.
Ich glaube, das kann der Kühi gleich ein bisschen besser. Ich bin in sowas nicht so gut. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist diesen First Mover Advantage. Also wenn man mal überlegt hat, was ist bei Kronos damals passiert, bei Tron und Co., als die EVM-Kompatibilität da hatten, wie schnell kamen diese Dexes, diese Yield-Farms-Sachen und so weiter. Und ich bin da auch bei Bene vom Grundgedanken her. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass sobald der Termin steht, dann geht das Marketing von den Leuten erst los. Weil jetzt geben die noch nichts dafür aus. Warum sollten die irgendwas announcen? Warum sollten die irgendwas machen? Also da sehe ich noch gar kein Sentiment für, weil die wissen überhaupt keine Timeline, die wissen gar nichts. Warum jetzt schon Geld in die Hand nehmen? Erstmal abwarten, klappt es überhaupt? Läuft es auf dem Testnet, läuft dies, läuft jenes, läuft welches? Und ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt, also das wäre das allerbeste Szenario, wenn es nachher 2, 3 gibt, die versuchen, diesen First Mover Advantage auszunutzen. Das wäre super, aber ob das kommt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen.
Wie ist es denn mit der Timeline momentan? Ist die noch aktuell? Oder also wie viele, also es stand ja am Anfang coming soon, dann stand irgendwann coming very soon. Wie viele Varys kommen noch dazwischen? Weiß das jemand von euch?
Also es gab ja, also wir wollten ja eigentlich im November live gehen, letztes Jahr. Es gab ja diese Timeline, wo Floppy nicht live gegangen ist, oder das Dev-Floppy-Dings. Und da war, glaube ich, das Testnet mit Anfang Juni, die ersten 2 Wochen mit Buffer dann noch. Also wir sind da, glaube ich, schon jetzt im Buffer drin, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also es war so grob in dieser Range. Und da war, glaube ich, Mainnet mit Mitte Juni bis Ende Juni die geplante Launch Periode und Buffer dann in den Anfang Juli rein. Es ist jetzt die Frage, ja, wir sind sehr auf einem sehr guten Weg, glaube ich, dadurch, dass wir jetzt auf DevNet eben schon so viel getestet haben, jetzt auf Changi so viel testen und da sehr, sehr stabil testen. Ich habe versucht, von Prasanna ein Update bezüglich der Timeline zu kriegen, ich habe noch keines gekriegt. Also, ich glaube es, sobald ich sehe. Aber gesagt, ich glaube, die Timeline, sobald wir auf Testnet sind. Wir sind noch nicht auf Testnet. Wir sind auf Changi. Wir haben ein eigenes Floppy jetzt eingeführt und sind jetzt auf dem. Dementsprechend ist das so ein bisschen, wo ich sage, okay, man muss damit rechnen, dass es sich um ein paar Wochen immer verschiebt. Das ist, unsere Timelines sind, also unsere, im Sinn von DeFi-Chain, sind immer irgendwie zu optimistisch, gell? Aber wir sind meiner Meinung nach auf einem sehr guten Weg. Also, ob es jetzt 2 Wochen früher oder später kommt, ist jetzt schwer zu sagen.
Ich muss auch sagen, ich bin ja selbst Softwareentwickler seit, keine Ahnung, 15 Jahren, ich weiß es nicht, länger. Und ich muss sagen, Timelines, die kommuniziert werden, wie von einer Person wie Julian, der ja, sag ich mal, sehr marketingorientiert ist und sonstiges, die werden immer gebrochen eigentlich. Weil es ist aber eigentlich aus einer Entwicklersicht, muss ich sagen, es ist ein gutes Zeichen. Weil dadurch findest du Sachen, neue Erkenntnisse, neues dies, neues jenes. Und das ist nicht unbedingt negativ. Also ich habe natürlich einen sehr anderen Blick darauf, weil ich sie selbst entwickle. Und dementsprechend finde ich solche, wenn solche Deadlines gerissen werden, wenn sie von Julian kommuniziert sind oder so, stört mich das nicht. Ich kann das in der Community zwar verstehen, weil die Mehrheit kennt diesen Unterschied nicht, aber wenn jetzt ein Persona oder ein User damit um die Ecke kommen und sagen, hey, wir machen das da und da, die haben halt einen ganz anderen eine ganz andere Entwicklungssicht darauf. Und ich weiß nicht, wie das bei Birthday Research oder bei Cake und Co. da läuft mit der Kommunikation. Keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Julian auch vielleicht hier und da mal danach drückt und so eine Timeline haben will. Und die dann einfach irgendwas rausgeben, was eventuell vielleicht möglich sein kann. Und fertig. Also das ist das, was ich jetzt aus dem, wie es immer gelaufen ist mit den Dates, was ich davon einfach mitnehme. Das ist etwas, was kommuniziert wird, um irgendeinen Marketing-Effekt zu erzeugen. Aber wirklich drauf bauen tue ich persönlich nicht mehr. Aber ich sehe den Effekt einfach gut. Ich verfolge das GitHub-Repo, gucke, was da passiert und sonstiges. Und das, was dort passiert, hat Hand und Fuß. Die lassen sich nicht mehr stressen. Die machen ihre Tests. Da wird dies gemacht, es wird ordentlich diskutiert, es ist kein Bashing in irgendeiner Form dort vorhanden. Ich weiß nicht, wenn man bei Linux reingeguckt hat, wie der Linus da manchmal kommuniziert hat und sonstiges. Also die Art und Weise, wie dort kommuniziert wird, ist einfach wirklich top. Und da kann man nichts anderes zu sagen.
Also es ist grundsätzlich, also bin ich voll bei dir, mein Team ist echt super. Sie lassen sich nicht stressen. Ich meine, es ist immer, sie haben schon ein bisschen den Druck gehabt, sein, wir wollen da jetzt mit dem Test nicht rausgehen. Ich sehe es auch ein bisschen wie du, vielleicht ein bisschen anders von der Linie her. Es ist dieses ein Hin und Her, jetzt im positiven Sinn, zwischen Marketing und zwischen sozusagen Nicht-Entwicklern und dem Entwicklern. Weil es ist, wenn du dem Entwickler sagst, okay, gib mir eine Timeline, wann du dir sicher bist und machen wir es, dass er wirklich stabil draußen ist, ist es meistens eine sehr lange Timeline und dann wird die Zeit gefüllt. Wenn du Entwickler dann den Stress gibst und sagst, Kollege, ich will da jetzt schauen, dass wir rauskommen, wann können wir es hinkriegen? Und der Entwickler muss sich aufs Wesentliche konzentrieren, muss den Fokus legen auf, okay, dass wir da was haben, was wir zeigen können, dann brauchen wir noch 20% mehr, damit wir es wirklich stabil haben, okay, aber wir haben ein ersten Ding, wir haben ein POC draußen und können damit sozusagen arbeiten. Wir haben ein MVP draußen und können dann das verbessern, wodurch sozusagen immer dieses Entwickler kriegt ein bisschen den Druck, damit das sozusagen effizient macht, sorgt aber dafür, dass der Timeline dann länger wird, damit sauber wird. Und das ist so ein bisschen so ein Ping-Pong hin und her, wodurch dann ein guter Mittelweg aus meiner Sicht gibt. Also ich bin voll bei dir, aber deswegen ist halt das, wo ich sage, okay, ich glaube die Timeline, sobald wir halt die Schritte sehen. Gell? Wir sehen jetzt die Schritte und da kann man sich dann die Timeline auch ein bisschen sozusagen extrapolieren, wo es hingeht und wo wir es hin.
Nochmal zu diesem Automations-Punkt. Jetzt ist deine Aufgabe, Kügi. Vielleicht weiß jetzt nicht jeder, was damit gemeint ist.
Die große Frage ist, wer hört uns gerade zu? Und wer hat welche Erfahrungen? Na, weil das ist etwas in der DeFi-Chain Community. Wir sind eine Automatisierung gewohnt, die es sonst nirgends gibt. Das ganze Thema, dass du im Liquidity Mining bist und die Rewards kommen rein. Du musst die nicht claimen, die kommen einfach rein. Hat Vor- und Nachteile, was steuertechnische Sachen angeht, aber sozusagen diese Automatisierung, was auf DeFi-Chain passiert, wo wirklich automatisch Sachen passieren, das gibt's sonst nicht. Normalerweise ist, du musst eine Transaktion starten, damit da was geclaimt wird. Wenn jetzt die Liquidierungen bei den Vaults zum Beispiel, das bei uns automatisch kontrolliert wird, sind die Vaults richtig, wenn nicht, wird liquidiert, in Batches aufgeteilt und so weiter. Das macht die Chain automatisch. Das würde ich sagen, passiert im Hintergrund automatisch, wodurch unser ADA-Future-Swap, dass der automatisch das Ganze passiert. Das passiert alles am Node, dadurch ist der Node eigentlich sehr performance-intensiv, den wir haben. Aber es passiert und ist sozusagen da, ohne dass er machen muss. Auf anderen Chains musst du da die Bots draußen haben, die eine ganze Zeit überwachen, kann ich den Vault gerade liquidieren, dann muss ich die Liquidierungstransaktion senden, damit das passiert und so weiter. Gell? Also da ist extrem viel Sachen, die wir einfach gewohnt sind, dass das vollautomatisch passiert, was sonst nirgends ist. Deswegen ist das immer so ein bisschen Automatisierung, kommt zu IWM über die Lieferchain und alle Lieferchain-Leute sagen, wie, wo, was, Automatisierung. Du kannst, lauf, die Rewards kommen rein, was ist mit der Automatisierung? Gell? Und dementsprechend ist das natürlich was, wenn wir dann die Möglichkeit haben, dass du sagst, du hast einen Smart Contract, der eben sonst überall getriggert werden muss, wo du dann einen externen Trigger brauchst, einen externen Bot brauchst, der das macht, oder darauf hoffen musst, dass es andere Bots haben und das machen oder irgendwie ständig damit interagieren, sondern dass du sagen kannst, ich stelle dem ein, also ich habe noch keine Ahnung, wie das passieren wird, wie es wirklich sein wird, aber so gefühlsmäßig, dass du dann sagst, okay, ich gebe dem Smart Contract Pre-Gas. Das heißt, ich zahle ihm jetzt schon ein Gas hin, dass der seinen Gasvorrat hat und dann setze ich ihm einen Trigger, alle 120 Blöcke, macht das. Und der setzt sich dann rein, solange er Gas hat, ist er da in seiner Triggerliste drin und wird dann ausgeführt. Alle 120 Blöcke wird diese Funktion beim Smart Contract ausgeführt und dann passiert halt irgendwas, was der Smart Contract halt macht. Also für mich so dieses Paradebeispiel, Vault Maxi zum Beispiel, wenn du dann sagst, okay, der verwaltet den Vault, läuft auf der Chain vollautomatisch, wird automatisch auf der Chain getriggert, ich brauche nicht irgendwo extern was haben, ich brauche nicht unabhängig irgendwo was laufen lassen, wo du den Key hinterlegen musst oder sonst was, sondern es läuft auf der Chain vollautomatisch und solange die Chain läuft, läuft das Ding und macht Rebalancing, wenn ich was brauche, macht eben Vault-Sicherung, Arbitrage-Trades oder sonst was, Bot-Trades, keine Ahnung, was dann vollautomatisiert machen kannst. Und das wirklich auf der Chain, ohne Abhängigkeit von AWS oder irgendein eigenes Server an Raspberry, der irgendwo läuft oder sonst. Und das ist etwas, was es sonst halt noch nirgends gibt. Und das Ganze dann bei uns in der EVM. Und im nächsten Schritt, wenn man dann sagt, okay, wir haben auch diese Cross-Chain-Anbindung, können wir dann gegebenenfalls als Automatisierungsanbieter an andere Chains sein. Das heißt, auf EVM, auf ETH sind die Leute es nicht gewohnt, dass du Automatisierung hast und haben das nicht. Wenn die dann hergehen und sagen, okay, ich stecke so und so viel DFI in den DeFi-Chain-Contract und der Contract hat die Authentifizierung raus und kann über die unsere geteilten Nodes, die dann sozusagen DeFi-Chain und Ethereum gleichzeitig haben, kann der das rauspickern, weil wir die Cross-Chain sozusagen Interaktionen haben. Und damit bringen wir plötzlich Automatisierung nach Ethereum, wodurch sozusagen wir extremen Mehrwert für die andere Chain bieten und gleichzeitig natürlich die Nachfrage an DeFi-Nutz, also E und DeFi-Chain erhöhen, weil die Leute sagen, ich will diesen Service nutzen, dezentrale Automatisierung für meine Smart Contracts, wodurch ich Bots oder was auch immer laufen lassen kann oder automatisierte Sicherungen, keine Ahnung was, und braucht dafür DFI, wo das Gas dafür natürlich da ist, weil es auf DeFi-Chain getriggert ist. Also solche Sachen. Ist alles noch konzeptmäßig, aber das ist so ein bisschen, glaube die Richtung, in die es geht, was dann dieses massive Benefit ist, wo dieser massive Mehrwert dann kommt. Weil wir das einfach bei uns eben auf Konsensusebene sind und da extrem viel machen können und da auch die Pläne da sind. Also das ist ja das Schöne. Der Usain hat ja da Konzepte ohne Ende im Kopf. Und das ist das, was dann das Große ist. Mit Pläne grinst du so, aber das ist eben dieses, wo ich sage, EVM ist Schritt eins. Ist schön und gut. Toll. Und das, warum ich so gehypt bin, wenn dann EVM am Start ist, was wir drauf bauen können, was dann in den nächsten Jahren rauskommt und wo das hingeht, ja.
Glaube auch, dass vielen Leuten das gar nicht so bewusst ist, dass hier die Rewards alleine kommen. Also irgendwie muss man einfach mal rumfragen. Das ist eigentlich, alle sehen das so selbstverständlich. Und wenn man dann zu einer anderen Chain geht, ist es wahrscheinlich nicht mehr so. Klar, vielleicht sind jetzt nicht so viele Leute hier bei anderen Chains unterwegs, aber mir war das vorher auch nicht so krass bewusst, irgendwie so. Ich würde jetzt nicht mehr weg wollen dahin, dass ich sage, oh, jetzt muss ich die Rewards selber claimen. Was ist das? Also.
Doch, da muss ich sagen, da habe ich Usain sogar mal gefragt, ob man das nicht als Option machen kann, weil, wie Quigi meinte, aus steuerlichen Gründen kann das extrem vorteilhaft sein, wenn du sagen kannst, die kommen nicht automatisch, sondern kannst du nämlich einfach dir sagen, okay, keine Ahnung, ich spare mir das auf und hole sie mir erst raus, wenn ich sie wirklich brauche oder wenn ich da irgendwas mitmachen will, weil erst dann wird es in Deutschland auch steuerpflichtig. Also gerade für Deutschland, wo sie starkes Marketing gemacht haben, ist dieser Automatismus, der ist zwar technisch, bin ich voll bei Kügi, ist das mega, aber aus rein steuerlicher Sicht ist es so ein bisschen.
Ja.
Da bin ich bei, also da würde ich auch unterscheiden, die Rewards und die Commission. Weil ich weiß, wir haben damals auch geredet und ich glaube,
Ja.
da, wenn sich alles ein bisschen wieder beruhigt hat, muss ich dann mit dem Usain nochmal reden, weil ich glaube, da hat der Usain das ein bisschen falsch verstanden, was du mit ihm geredet hast. Weil die Reward ist ja das, was reinkommt. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, dass das kannst du nicht sozusagen automatisch, weil du müsstest es irgendwie machen, dass es irgendwie hinterlegt ist und claimen und sonst was, gell? Commission ist was anderes. Wenn ich sage, Commission wird nicht automatisch ausgezahlt, sondern da wird sozusagen einfach im Pool, sozusagen, die kommt automatisch in den Pool rein. Und dadurch steigt einfach der Gesamtwert im Pool und damit dein Anteil im Pool. Weil das könnte man machen, dass die Commission sozusagen einfach im Pool bleibt. Wodurch du steuerlich nicht ständig irgendwas reinkriegst an Commissions, die du dann zahlen musst, sondern erst, wenn du aus dem Pool rauskriegst, mehr rauskriegst, als du reingesteckt hast. Und das wäre natürlich einerseits mit dem Reinvest natürlich auch sehr praktisch, weil du dann einfach sozusagen mehr Liquidität und so automatisch drin hast und nicht irgendwo das auf den verschiedensten Adressen dich anhäuft. Und das ist etwas, was man, glaube ich, sehr einfach ändern könnte, rein technisch gesehen, dass die Commission im Pool bleibt. Aber ja, das ist...
Ja. Man sieht das ja mehr wie bei klassischen Investments mit den ETFs, da gibt es ja die, wie heißt das nochmal?
Tesaurierend oder ausschüttend.
Ja, genau. Und im deutschen Raum sind ja auch die Terrorisierenden wesentlich...
gibt ja bei ETFs.
Viel beliebter aus diesen Gründen halt.
Also ich muss da gleich wieder als also meine Rolle erfüllen als derjenige, der kritisch ist, und ich muss sagen, das ist ja eine der wenigen Sachen, die bei DeFi-Chain einfach sind, dass die Rewards einfach reinkommen und du musst halt nichts mehr damit tun. Und jetzt wollt ihr das auch noch verkomplizieren. Also ich glaube nicht, dass das der 0815 DeFi-Chain-Investor, dass der das gut findet. Klar, wenn der Steuern sparen kann, ist natürlich super. Aber ich glaube, wir sollten die wenigen Dinge, die noch einfach sind bei DeFi-Chain, nicht auch noch verkomplizieren. Aber das ist nur meine Meinung dazu.
Also da würde ich jetzt auch unterscheiden. Also für mich, Rewards bin ich voll bei dir. Die DFI-Rewards beim Liquidity Mining, dass die einfach reinkommen, bin ich voll bei dir. Bei den Commissions ist das für mich so das Thema. Weil das ist ja etwas, wo ich sage, ich bin jetzt in dem Bitcoin-DFI-Pool oder ich bin im SPY-DUSD-Pool drin. Und ich kriege jetzt ständig irgendeinen kleinen Dust an SPY in meine Adresse rein. Für mich wäre es da ähnlich wertig, sagen wir jetzt einmal so, ob ich da jetzt Dust in meine Adresse reinkriege oder ob meine Liquidity-Mining-Position in dem Pool mehr wert wird. Das heißt, dieser Dust, ob der jetzt in meiner Adresse anfällt oder ob der im Pool einfach mehr wird und dadurch, wenn ich meinen Anteil am Pool rausnehme, habe ich mehr Wert rausgekriegt. Das heißt, ich kriege das raus, was ich sonst auch hätte, plus das, was an Dust war, war halt jetzt im Pool und ich krieg's raus. Macht das meiner Sicht nicht komplizierter, weil es einfach in dem Moment, wo ich meine Liquidity-Mining-Position rausnehme, habe ich sozusagen mehr, als ich vorher gehabt habe. Und muss da nicht mit Dust in der Adresse rum. Deswegen ist das aus meiner Sicht mit der Commission so ein bisschen ein, ja, nicht flum. Bei der Rewards voll bei dir, bei der Commission, sag ich so, der Fendt ist fast schöner, wenn es nämlich drinnen bleibt, dann steigt die Liquidität, ich muss nicht mit Dust nochmal rumschmeißen und so weiter. Also das ist...
Also gut, weil du es bist, Gügi, dann...
Ja.
Aber das ist schon recht, also das leuchtet mir jetzt auch ein.
Ja. Ja, die Unterscheidung macht
für mich auch Sinn. Ja. Ich denke nur, wir müssen echt aufpassen, dass wir Dinge nicht noch komplizierter machen, weil jetzt sind ja die Dinge, die wir jetzt schon haben, extrem kompliziert und jetzt kommt DeFi Meta-Chain. Das wird nicht einfacher. Es wird alles nur noch viel komplizierter.
Aber das ist jetzt genau der Punkt, was wir eben zuerst gemeint haben. Wir sind diese Automatisierung gewohnt und dieses, ja. Es kommt einfach rein, ich brauche nicht immer rumtun, ich brauche nichts claimen. Und das versteht, also dadurch verstehen wir so schwer, wenn man sagt, Automatisierung kommt, oh geil, wo man sagt, und das ist jemand anderen das erklären, was sagt, sozusagen bei uns funktioniert dazu. Das ist, ich glaube, das wird auch etwas sein, was man mit der DMC aufpassen muss. Wenn dann die DeFi-Chain-Nutzer die DMC anfangen nutzen und dann dort auf die Decks gehen, dort in der Jelliverse gehen, wo es dann plötzlich claimen muss, wo du die ganzen Sachen hast, wo nichts automatisiert passiert.
Ja, gebe ich dir recht.
Da wird es auch Aufklärungsbedarf geben, dass man sagt, okay, Leute, ihr seid es gewohnt, ja, auf dem Native Layer funktioniert er extrem voll, extrem geil. Dort sind wir auf EVM, da muss das geclaimt werden. Pass auf, dass es nicht übersteckt. Das ist ja auch passiert bei welcher Text das war, wo ja dieses Programm war mit DFI und wo dann sozusagen die Incentives, also Rewards, incentiviert worden sind. Und wo dann die Leute teilweise noch geschrieben haben, Leute, claimt eure Rewards, weil sonst verfallen sie. Und wo sie in 2 Monate, nachdem die Rewards ausgelaufen sind, wenn dann sozusagen, dann war irgendwann die Zeit, wo sie gesagt haben, claimt es, weil sonst sind sie weg. Und wenn die Leute sie nicht geclaimt haben, war dann irgendwie Probleme und so. Also wo ich sage, das passiert bei uns nativ nicht. Gell? Und deswegen bin ich ja so dafür, dass man das D-Token-System nativ lässt. Weil man sagt, okay, das hat diese Vorteile, das hat diese ganzen Benefits. Und auf der DMC gibt es dann andere Benefits, aber halt wir haben diese Vorteile. Ja, also das ist. Und ja, ich bin voll bei dir. Die DMC, da werden wir viele Videos brauchen, glaube ich, damit wir diese ganze Cross-Chain, MetaMask, ich kann gleichzeitig EVM, also Ethereum in der gleichen MetaMask verwenden wie DeFi-Chain, und wenn ich jetzt da was immer rumschicke und die Adresse schaut gleich aus, und wo schicke ich was gerade hin und was muss ich aufpassen, ja? Weil alles so nahtlos geht und dann, wo ich drücke auf den Button und das funktioniert, nur habe ich jetzt das Richtige gemacht, jetzt bin ich auf der falschen Chain mit dem Smart Contract und so weiter. Also ich glaube, da wird es ein paar Aufklärungsbedarfe geben, ja.
Also da kann ich nur sagen, da bin ich selbst schon reingelaufen. Ich habe mal, keine Ahnung, ich glaube 150 USDC über eine falsche Chain an Exchange geschickt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ob ihr Rubby kennt oder Rubby, wie man es ausspricht. Das ist eine MetaMask-Alternative, die unterstützt einen sehr gut dabei, das richtige Netzwerk kontinuierlich ausgewählt zu haben, je nach Webseite. Da werde ich auch direkt einen Pull-Request stellen, sobald wir die Mainnet-Adressen und Co. haben und wissen, wie das laufen wird, dass da auch Meta-Chain-Support reinkommt. Weil das ist, muss ich sagen, das habe ich ganz vielen Freunden, Bekannten empfohlen, und seitdem kommen die viel besser mit jeglichen EVM-Chains klar. Weil die nicht mehr diese switchen müssen, die RPCs irgendwie eintragen müssen. Ich finde, MetaMask ist ein Tool für Entwickler, aber nicht für einen Standard-Endnutzer. Dafür mit dieser Chain-ID, mit dem Explorer, den du noch selbst eintragen musst, mit dies, mit jenem, dann, ja, warum muss ich bei dem einen HTTPS, bei dem anderen nur HTTP? Und dann ist ja so dieser Gedanke, bei dem Moment einer HTTP, das ist ja unsicher, was ist denn dann da mit meinen Funds und dies, das? Also da kommen so viele Fragen auch.
Boah. Magst du vielleicht mal einen Link zu dem
Tool? Und nicht in Domestify.
Magst du vielleicht mal einen Link zu dem Tool schicken, dass wir das verlinken können vielleicht? Also, dass man die Leute das mal vielleicht wissen.
Schicke ich dir.
Können wir es auch in die Shownotes packen. Ja, nee, ist spannend. Also, wie das sich alles entwickeln wird und so. Da wird man viele Videos brauchen. Ja, bin gespannt. Auch dann mal, ich werd dann auch mal den Usin fragen, wie es ist, wenn es dann live ist, dass man da nochmal ein Interview macht, wie es quasi dann ist, weil das hat ja jetzt schon eine Weile gedauert. Oder wird noch dauern, sagen wir es so. Aber ja, bleibt spannend. Gut, dann, also ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Zeitplan oder so vorbereitet, aber ich glaube, es bietet sich an, hier einen Cut zu machen. Wir haben es, glaube ich, in drei.
Wir haben kein Skript, aber das Skript ist aus.
Genau, das. Nee, also, ja, also, außer ihr habt jetzt noch Themen. Wenn nicht,
bestimmt hat so ein AI-Tool jetzt dem Patrick aufs Ohr geflüstert, hey Patrick, lass gut sein, jetzt ist ein guter Punkt, so mach Schluss jetzt. Und ja,
Perfect Cut.
Genau.
Wie kommst du jetzt auf diese KI-Sache bei mir? Was ist da jetzt los? Vorhin schon im Space geschossen.
Ja, das musst du dir jetzt halt gefallen lassen. Du bist nicht
neu mit KI, wir können das da mal erklären, wenn du...
Was ist das nochmal? Nee, aber also ich benutze schon viel, muss ich sagen.
Ja,
also,
den Ruf hast du jetzt weg. Das ist jetzt so.
Ja, ja. Aber stimmt auch. Also, ich habe mir Midjourney-Abo geholt jetzt neulich zum Testen. Dass man da auf Discord irgendwie die Prompts formulieren muss, da muss man auch erstmal drauf kommen. War auch ein bisschen verwirrend am Anfang und so, aber ja. Anderes Thema. Gut. Dann, Bene, ich hoffe, du bist jetzt wieder
bullish.
Wer sagt denn, dass ich bearish war? Wer sagt denn sowas?
Dein Shirt auf jeden Fall nicht. Das sagt was anderes.
Hast du ja etwa irgendwelche Gerüchte gehört, oder was?
Der Durchhänger ist vorbei, von dem her passt es wieder. Na, ganz ehrlich, nein. Also ich finde einfach vielleicht auch, weil es ja die erste Runde war. Ich meine, ich habe zuerst gedacht, bitte so DeFi-Chain-Selbsthilfegruppe oder was machen wir? Aber ich finde, ehrlicherweise finde ich das super, wenn man so ein bisschen diese Vielfalt drin hat. Also das war jetzt wirklich, wirklich fein, dieses auch die kritischen Stimmen zu haben und zu sagen, okay, was ist positiv, was ist negativ? Also ich glaube, das...
Ja, absolut. Also es war nur Spaß, Bene, also nicht ernst gemeint.
Genau, bärbisch darf er nicht werden, aber kritisch
bullisch. Genau, sonst ist es schnell ersetzt hier.
Langfristig bin ich mega positiv gestimmt, was DeFi-Chain angeht. Man muss nur viele Dinge kritisch hinterfragen, glaube ich, und man muss dranbleiben. Also alles nur in den Himmel hochloben bringt ja nichts, sondern ich glaube, wir müssen uns deswegen ja auch gerade zusammensetzen, um eben diese ganzen kritischen Sachen auch zu besprechen, und dann entsteht ja wieder was draus. Aber Kritik einfach nur der Kritik wegen bringt nichts, sondern muss natürlich schon so sein, dass man was damit anfangen kann und dass vorangeht. Also jeder von uns, und deswegen sitzen wir auch zusammen heute am Montag um 21 Uhr irgendwas, weil wir DeFi-Chain besser machen wollen. Und ich glaube, da haben wir unterschiedliche Ansätze, aber ist ja auch gut so, ist ja ein dezentrales Projekt, und ich glaube, es passt ganz gut, dass wir vier da zusammen sind.
Genau, also auch absolut wichtig, dass du da deine kritische Meinung. War ja auch gerechtfertigt teilweise. Also das kann man jetzt nicht anders sagen. Ist ja auch gut. Also wenn jeder nur sagt, alles läuft toll, so, und dann ist es nicht so, dann ja. Deshalb ist gut. Ich glaube, die Konstellation passt ganz cool. Der DC hat mich schon angefragt, ob er mal dabei sein kann. Ich glaube, der wäre auch ein guter Gast, dann sind wir mal zu fünft. Ja, ich finde es auch cool. Also wir haben alle einen anderen Background. Ich bin jetzt hier nicht der Entwickler oder so. Ich bin der junge 20-Jährige, der vor einem halben Jahr einen Podcast gestartet hat. Dann haben wir hier zwei Entwickler.
Vincent Jago, finde ich, könnten wir auch
Vincent mal einladen.
Vincent Jago, ja. Ich finde, wir können das komplett wild mixen.
Ich habe auch also den ich optimal nicht, gefragt. Immer wir, ja.
Ich finde auch nicht, dass immer wir vier da irgendwie drin sein müssen oder so. Das, ich finde, das kann man komplett wild mixen, dass der Philipp, also Figo, da mal reinkommt. Und sonstiges, dass man das wirklich ganz wild mixt und keine Ahnung, Maurice, vielleicht auch mal den ja. Ralf, den, oder Leute, die total, also eigentlich nicht so viel sagen, mal, wenn sie sagen, sie wollen mal mit dabei sein. Ja.
Ja, der Figo, das muss man vielleicht am Ende noch sagen, der hat heute erfolgreich seinen Doktortitel sich geholt, also seine Doktorarbeit verteidigt heute im Mündlichen, also Grüße an der Stelle und herzlichen Glückwunsch, Figo. Ja. Richtig gut gemacht.
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Jeder Doktor irgendwie da. Jetzt gibt's ja. Der DC ist auch Doktor.
Ich glaube, hat nicht irgendjemand gesagt, der Usen ist auch Doktor? Wen hast du das nicht mal gesagt?
Doch, ich glaube, der ist auch Doktor.
Ja, dem traue ich zu, ja.
Ja.
Aber man
der heißt ja gar nicht Usen.
Wie heißt der eigentlich
wirklich? Keine Ahnung.
Heißt der nicht Usen wirklich?
Nein.
Was?
Ich bin mir jetzt sicher, ob das ein Scherz war und er sozusagen dann.
Nein, ich glaube nicht, dass es ein Scherz war. Ich glaube, er ist wirklich nicht Usen.
Der Titel heißt Usen.
Ist so. Ja, nein, der hat das. Wer war das? Irgendwer hat ja auf Twitter dieses, woher kommt dein Pseudonym? War das der Optim? Der Joshua war das, oder? Der Optim?
Ja. Nee, der Optim. Doch, der Joshua.
Woher kommt dein Nickname sozusagen? Was ist die Geschichte dahinter? Und der Usen, das ist sein Motto, abgekürzt sozusagen irgendwie, unyielding irgendwas.
Also ich habe eine Vermutung, weil ich habe den meine Fragen geschickt für das Interview, bevor ich nach Singapur geflogen bin, und da ging es so ein bisschen um Malaysien und seine Vergangenheit und so, und da wollte, also dann hat mir irgendeiner aus dem Cake-Team gesagt, ja, da redet der User nicht gerne drüber, und es kann sein, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass es vielleicht sein richtiger Name irgendwie da mit der Vergangenheit verbunden ist, aber das ist auch nur Vermutung, jetzt keine Ahnung, und er hat den neuen, als er hier nach Singapur ist und so, weil keine Ahnung.
Mysteriös auf jeden Fall.
Usen ist seit Anfang bei Bitcoin. Der ist, also wenn ich traue es ihm komplett zu, dass er komplett auf Privacy ist und da wirklich bewusst pseudonym unterwegs ist, also würde ich komplett verstehen, ehrlicherweise. Es ist jeder, der am Anfang bei Bitcoin dabei war, hat einen sehr großen Fokus auch auf Privacy und so gelegt. Also von dem her absolut, gell. Ich war nur wirklich schön. Ja. Jeder nennt den Usen und das wirkt so nach einem, als wäre das ein Name, gell, und dann schreibt er da rein. Ja, das ist das Pseudonym und ich denke mal, what?
Wir wissen ja auch nicht, wie Kügi wirklich heißt.
Ja, es steht auch nicht in meiner Geburtsurkunde, ja.
Das habe ich mir schon gedacht.
Deine Arbeitskollegen haben dich doch immer so genannt. Der Chris hat mir irgendwie sowas erzählt.
Ja.
Ist er dein Arbeitskollege?
War er.
Okay, interessant.
Bevor Kügi ihn gefeuert hat.
Er war bearish. Der Chris war, also ich war der Teamleiter von Chris, ja.
Verrückt. Jetzt hätte ich angerufen. Jetzt muss man, das geht nicht so.
Aber jetzt genug Gossip am Ende. Jetzt müssen wir den Call zumachen. Weil
ja,
sonst,
ja, aber war lustig.
Zu wild jetzt am Ende.
Guter Talk am Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich bin mal gespannt auf die nächste Runde. Ich meine, ich denke mal so alle 3-4 Wochen. Wir können ja mal schauen. Ich würde es jetzt auch nicht zu oft, nicht mal, dass man da irgendwie so.
Einmal im Monat reicht.
Genau, einmal im Monat reicht, absolut. Ja. Und dann, genau. Mit dem, danke fürs Zuhören und wir. Sehen wir uns beim nächsten Mal, vielleicht in einer anderen Konstellation, wer weiß. Ja, bis dahin, schöne Woche und ciao.